Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufsinsights. Mein heutiger Gast ist Olli und Olli ist Architekt. Hi Olli, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, ich glaube, beim Architekten, das ist mal ausnahmsweise so ein Beruf, wo sich viele schon was drunter vorstellen können. Aber trotzdem auch an dich die Bitte, erklär doch mal in ein paar kurzen Sätzen, was sich hinter deinem Beruf verbirgt, bevor wir dann drauf eingehen, wie du dazu gekommen bist und was du da so ganz genau machst.
Ja, also viele stellen sich wahrscheinlich unter einem Architekten den vor, der irgendwie vor seinem Blatt sitzt und Gebäude zeichnet, Entwürfe macht oder ähnliches. Den gibt es tatsächlich auch. Aber ich bin Architekt in der Bauüberwachung. Genau, das heißt, ich bin viel draußen. Ich bin fast gar nicht am Zeichnen. Und ich fungiere quasi irgendwie so als Berater oder ich kontrolliere halt den Bauherrn. Das ist ja der quasi das Geld für die Realisierung eines Gebäudes oder eines Projektes gibt. Genau, den berate ich sozusagen.
Ah, interessant. Siehst du mal, da lohnt sich doch mal diese Frage mit dem kurzen Einblick in das, was später noch kommt. Aber lass uns vielleicht erstmal reinstarten. Das ist jetzt irgendwie ein ziemlich spezieller Beruf. Also ich kannte jetzt dieses Tätigkeitsfeld nicht. Wie bist denn du darauf gekommen oder dahin gekommen, wo du heute bist?
Architekt an sich doch wohl schon. Du meinst jetzt den bauüberwachenden Architekten wahrscheinlich, oder?
Ja, ganz genau. Ja. Aber generell, also einfach wieder dein Weg war so. Ich weiß nicht, ob du in der Schule schon wusstest, so in die Richtung soll es mal gehen oder ob das irgendwie gekommen ist mit der Zeit.
Ja, okay. Also ich hatte tatsächlich so unterschiedliche Berufe damals so in meinem Kopf gehabt, die ich lernen wollen würde. Und so je älter ich wurde, desto sicherer war ich mir sozusagen, Architekt zu werden. Lustigerweise muss ich sagen, was so den Grundstein gelegt hat, war, ich weiß nicht, ob viele dieser Podcast-Hörer die Serie kennen, aber es gibt diese Sitcom-Serie How I Met Your Mother und da gibt es diese Hauptperson, die war halt auch Architekt und tatsächlich hat es die Serie irgendwie geschafft, diesen Beruf halt irgendwie interessant rüberkommen zu lassen. Und also ja. Ich habe jetzt meinen Beruf nicht anhand einer Serie ausgewählt, aber das hat es tatsächlich irgendwie geschafft, das nochmal so ein bisschen hervorzuheben, sage ich mal.
Doch, ich finde das super, dass du das sagst, weil ich glaube, das geht einigen so und viele tun das dann vielleicht so ab, aber man soll ruhig, also überall, wo man Inspiration herkommt, soll man erstmal drauf eingehen, finde ich klasse.
Ja, und dann halt zusätzlich noch so, sage ich mal, Gebäude zu verstehen, ne? Also einfach mal auch dahinter zu blicken. Also ich weiß nicht, ich hatte auch mal überlegt, Psychologie zu studieren, das ist ja irgendwie auch ähnlich, ne? Man versucht so hinter die Fassade zu blicken und wie zu erkennen, wie ist es eigentlich aufgebaut, alles. Und ja, halt auch so ein bisschen Liebe zum Detail. So das. Und natürlich halt ein Gebäude wachsen zu sehen, so, das sind eigentlich so diese Punkte, die mir da geholfen haben, mich dafür zu entscheiden.
Ja, spannend. Und wie bist du es dann geworden? Also ich glaube, zu wissen, dass man Architektur aktuell in Deutschland nur studieren kann. Also ich vermute mal, du hast dich dann an der Uni beworben, oder?
Genau. Was halt auch geholfen hat, ist, dass ich einen guten Schulfreund hatte, mit dem ich sehr viele Interessen geteilt habe und der tatsächlich genauso gedacht hat, ne? Und der das auch studieren wollte und so haben wir uns so ein bisschen gegenseitig gepusht. Und ja, glücklicherweise war damals der NC, das heißt die Note, der Notenschnitt, genau, der gefordert ist, um an Unis genommen zu werden, war zu dem Zeitpunkt noch sehr niedrig. Das heißt, man musste jetzt auch nicht so das beste Abitur haben. Genau, und dann ging das ganz schnell nach dem Abitur mich beworben an meinen Lieblingsunis und die auch in der Nähe sind, ohne dass ich meinen Wohnort verlassen musste und habe dann auch glücklicherweise eine Zusage bekommen. Da weiß ich, dass ich glücklich sein kann, weil das Glück hat nicht jeder, dass er so wirklich an seinem Wunschort auch noch einen Studienplatz bekommt.
Ja, guter Hinweis. Also man muss sich unter Umständen darauf einstellen, dass man auch mal, wenn man das Studium, wenn man sich da sehr für interessiert, dafür auch vielleicht wegziehen muss.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, gerade im Architekturstudium lohnt es sich, die Frage zu stellen, wie du dich an der Uni beworben hast, oder? Weil ich meine, gehört zu haben, dass man da mehr oder was anderes für tun muss als bei manchen anderen Studiengängen, oder? Musst du da irgendwie eine Mappe oder sowas abgeben?
Also es gibt tatsächlich Universitäten, die sind sehr künstlerisch angehaucht. Da bekommt man ein Thema, was man noch nicht weiß, und dann hat man irgendwie so 3 Tage Zeit dazu, halt irgendwas zu entwerfen. Ne? Da wollen sie halt so ein bisschen den künstlerischen Gedanken in dir wecken. Das hat dann auch gar nicht so viel mit Bauen zu tun oder mit Häusern, sondern eher so zu schauen, wie tickst du eigentlich, wie entwirfst du generell. Und aber an den Unis, an denen ich mich beworben habe, das läuft wirklich ganz normal und trocken mit Tabelle ausfüllen. Ja, da habe ich Abitur gemacht, diesen Schnitt habe ich.
Ja, gut zu wissen, weil da war ich jetzt echt felsenfest von ausgegangen. Und das wäre für mich persönlich, glaube ich, als Abiturientin schon eine kleine Hürde gewesen, wenn ich da gedacht hätte, ich muss irgendwie eine Mappe vorbereiten oder irgendeine Aufgabe in kurzer Zeit kreativ lösen. Das finde ich ja schon mal interessant zu hören. Und ich weiß nicht, gab es bestimmte Fächer, wo die zumindest besonders drauf geachtet haben? Also ich vermute doch mal, dass es wieder auf Mathe oder sowas ankommt. Oder auch nicht.
Das habe ich so oft gehört. Also in meinem Leben habe ich wirklich so oft Leute getroffen, die gesagt haben, oh, Architekt, das wäre ich auch gern geworden, aber da braucht man doch zu viel Mathe, und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
Okay.
Ja, also finde ich heftig. Also weil, ja, na klar, man braucht natürlich ein Grundverständnis von Mathe, aber wie soll ich sagen, wir sind ja keine Statiker, also das ist ein ganz anderer Berufszweig, ne? Die Statiker, das sind so, die sind auch in der Baubranche tätig. Das sind aber die Leute, die tatsächlich auch Statiken und Tragwerke berechnen müssen. Und das sind die Leute, die dann wirklich gut Mathe können müssen.
Wo es wirklich drauf ankommt, damit das Haus nicht zusammenbricht im Nachhinein.
Genau. Ja, das ist aber wirklich ganz gut. Das haben sie auch in der Uni gesagt. Man muss wirklich nur ein Grundverständnis dafür haben. Man muss wissen, worüber man redet, damit man dann mit der richtigen Person auch darüber reden kann.
Ja, okay. Lass ich gelten. Aber das heißt, ich habe mir das Studium anscheinend auch schon irgendwie völlig falsch vorgestellt, weil ich dachte, ja, ihr macht irgendwie viel Mathe und Berechnungen und Zeichnen oder so. Was hat man, was lernt man denn dann im Studium?
Also wir lernen auch dort nicht eine Steuererklärung zu machen.
Nein, also, schade, nee, das gibt es in Deutschland nicht.
Nee, das lernt man nirgendwo, glaube ich. Naja, also doch, man hat schon Mathe, und man muss auch sagen, Mathe und Physik sozusagen, und man muss schon sagen, für viele, es gab auch viele, viele Künstler, sage ich mal, die das studieren wollten, und die sind tatsächlich dann an dieser Hürde gescheitert, dass es eben diesen Grundkurs Mathe, Grundkurs, ich nenne es mal Physik, gibt.
Ja.
Aber ja, also man hat auch Kunst, also es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich zum Abitur, ne? Oder zu den höheren Klassen der Schule.
Okay.
Ja, man hat Kunst, Mathe, man lernt auch Computerprogramme, weil heute zeichnet man ja nicht mehr per Hand, sondern das sind ja alles Programme, mit denen man das macht. Das heißt, da wird man vertieft drin. Man lernt auch viel über die Geschichte. Das war natürlich auch interessant, ne? Also aus allen Epochen der Zeit sozusagen Gebäudetypologien erkennen. Also es ist schon weit gefächert.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen dann auch zum Anfassen. Ne? Es ist nicht nur diese theoretische Mathematik, die ja auch einfach oft das Problem ist, sondern es hat einen Anwendungsbezug. Und zumindest hast du jetzt mal eins der Klischees bestätigt, die ich im Kopf hatte.
Dankeschön.
Nämlich sich damit auseinanderzusetzen, wie in den verschiedenen Epochen gebaut wurde. Und wenn du mir jetzt noch sagst, dass ihr auch irgendwann mal irgendeine Exkursion gemacht habt und euch Gebäude angeguckt habt, dann hätte ich zumindest in irgendeinem Punkt recht gehabt. Oder ist das auch nicht richtig?
Doch, das ist richtig. Man lernt tatsächlich viel über Kulturen, fremde Kulturen, Baukulturen kennen. Und das ist wirklich an jeder Uni sehr gut ausgeprägt, dass man Kurse hat, in denen setzt man sich zusammen, erarbeitet sich also sozusagen ein Programm für eine bestimmte Stadt zum Beispiel, Und jeder erarbeitet was zu einem bestimmten Gebäude oder Gebäudetyp. Und am Ende dieses Kurses reist man dort auch zusammen hin und schaut sich eben genau das an. Und jeder ist sozusagen Experte für sein Gebäude. Experte. Ja, genau. Das ist wirklich super. Also ich muss sagen, das war auf jeden Fall das Beste am Studium.
Ja, das glaube ich. Und es ist irgendwie so eine abgewandelte Form des Learning by Doing, weil natürlich könnt ihr nicht einfach mal in Real Life was planen und bauen, dafür sind die Dinge zu teuer. Aber wenn ihr dann quasi den Prozess so für euch nachvollzieht, wie es bei irgendwelchen Gebäuden gelaufen ist, dann hat man es ja indirekt. Das finde ich ganz interessant.
Ja, das stimmt. Es gab sogar Kurse, an denen habe ich leider nicht teilgenommen, aber wo man tatsächlich dann auch mal was für die Gesellschaft tut. Ne? Man macht es über 2 oder 3 Kurse, über ein Jahr lang oder so. Da plant man wirklich was. Jetzt zum Beispiel eine Schule in Südamerika oder so. Ein ganz kleines Gebäude. Und da lernt man so, was es alles für Phasen gibt, um ein Gebäude vom Papier, sage ich mal, bis zur Realität zu bringen. Und da habe ich auch nur Gutes gehört, ne, was man da für Erfahrungen macht.
Ja, cool. Also gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Obwohl, ich muss sagen, von dem, was du jetzt erzählst, bin ich schon noch gespannt, wie man jetzt an den Punkt kommt, dass man dann irgendwann sagen kann, okay, jetzt bin ich fertig ausgebildete Architektin oder fertig ausgebildeter Architekt und kann irgendwie so ins Berufsleben starten. Also irgendwo muss es bei euch ja dann schon Fächer gegeben haben, wo ihr die Mathe, die Physik und das, was ihr vielleicht aus Bauhistorie, nenne ich es jetzt mal, gelernt habt, zusammenfügt und dann eigene Projekte umsetzt, oder? Gibt es das nicht an der Uni auch oder kommt es erst danach? Wie ist denn
das? Das stimmt. Also vielleicht nochmal, ich habe jetzt sehr viel Gutes über das Studium gesagt. Eins, was er.
Du darfst auch Negatives sagen.
Ich versuche mich auch kurz zu halten. Nein, aber man muss schon ehrlich sein. Also wir sind auch in das Studium gestartet und wir hatten so eine Art Einführungskurs. Da haben uns so 2 Ex-Studenten rumgeführt durch die Uni und haben uns mal so gezeigt, wie das so laufen wird. Und dort haben die beiden Studenten gesagt, Leute, euch muss klar sein, ihr werdet kaum Freizeit haben. Dieses Studium wird euch alles abverlangen und ihr werdet eigentlich jeden Tag an der Uni sein, auch am Wochenende. Stellt euch darauf ein. Ja, und wir haben uns so gedacht, ja, das werden die ja garantiert in jedem Studiengang sagen. Dann haben wir aber, im ersten Semester ist das ja immer so, ne? Man geht mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und fällt dann auf den Boden der Tatsachen. Nee, da haben wir dann tatsächlich gemerkt, das ist wirklich sehr anspruchsvoll und braucht auch sehr viel Zeit, weil man immer so einen Hauptkurs hat und in diesen Hauptkurs steckt man so sein ganzes Herzblut. Ne? Man ist quasi eigentlich jeden Tag so ein bisschen damit beschäftigt. Das ist so sein persönlicher Entwurf. Und da kommt es dann durchaus auch mal vor, dass man für diesen Entwurf dann auch mal 2 Abende oder auch mal eine Nacht in der Uni bleibt.
Okay. Und mit Entwurf meinst du wirklich so ein, ich kenne jetzt nicht, wie man das nennt, was ist das für ein Entwurf?
Das können unterschiedliche Aufgaben sein, ne? Das ist dann meistens aber sowas so wie, ja, aber meistens ist es natürlich immer ein Gebäude. Ne? Aber sie wissen dass wir noch nicht so viel wissen und dann führen die einen so ein bisschen ran. Und das Ziel ist dann eben tatsächlich am Ende ein Gebäude entworfen zu haben, was der Thematik entspricht. Mit Plänen, die man macht und auch mit Modellen. Und auch das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das Modellbauen macht Spaß, man sieht, was man so erreicht hat, aber das ist halt auch der anstrengende Teil, weil dieses Modell, da ist man dann eben, genau für dieses Modell ist man dann mal eine Nacht in der Uni oder so. Und das kostet natürlich auch ein bisschen was, ne? Man muss ja Materialien kaufen. Das ist auf jeden Fall ein teureres Studium, würde ich jetzt sagen.
Das ist ein guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also man muss sich da ein paar Dinge eben dann auch selber noch dazu anschaffen und neben den Vorlesungen Zeit rein investieren. Was jetzt gut, das ist in allen Studiengängen irgendwie so. Aber ich verstehe, warum es noch mal ein bisschen im Architekturstudium was anderes ist, ne? Und man da vielleicht mal eine Nacht oder mehrere Tage dran sitzt.
Ja, man hat ja, also viele Studiengänge, die Kosten, die man hat, das sind eigentlich die Lehrbücher und vielleicht Probeklausuren oder sowas. Ich hoffe, also ich vergesse da nichts, aber garantiert gibt es da noch andere Kosten, die ich jetzt nicht im Blick habe. Aber im Architekturstudium ist es eben auch nochmal dieses Materialien kaufen, vielleicht auch mal eine Lizenz oder einen teuren Computer, weil man ja auch zeichnen muss. Na klar gibt es an Unis auch PCs, die die für die Öffentlichkeit sind, aber man will ja auch gerne mal.
Wir das.
Ja, genau, aber man will ja auch zu Hause vielleicht mal was machen am Computer, zeichnen oder so. Man will ja nicht immer nur draußen das machen. Ja, und dann halt noch die Exkursion. Die kosten natürlich dann auch ein bisschen was, aber das ist auch ein kleiner Lohn, ne?
Ja, das heißt Exkursion, ihr seid dann wirklich auch mal, was weiß ich, nach Rom oder sowas gereist?
Ja, genau. Also ich kann sagen, ich war in Paris, in Kopenhagen und in Moskau, war ich mal.
Cool. Und hast du jetzt selber ausgesucht oder sind das quasi so typische Stationen?
Nee, das geben dir die Kurse vor. Da gibt es dann, in dem Semester gibt es dann eben mal, das ist Glückssache, ne? Dann gibt es in dem Semester, wird halt mal Paris behandelt. Und da bewirbt man sich dann für den Kurs, ne? Oder schreibt sich ein.
Okay.
So ist es. Aber eigentlich sollte ich ja darauf antworten, wie man ins Berufsleben dann einsteigt.
Entschuldigung.
Ja, nee, ich bin abgeschweift.
Das war spannend.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass man entwirft eben sehr viel im Studium. Und wenn man dann entwerfender Architekt werden will, dann fällt einem der Switch vom Studium ins Arbeitsleben vielleicht nicht ganz so schwer ins Gewicht, sage ich mal.
Ja.
Weil man ja dann doch sehr ähnliche Sachen macht. Wenn man aber, so wie ich jetzt zum Beispiel, im Bereich etwas gewechselt hat, also vom Entwerfen sozusagen ins Realisieren, da sieht die Welt ganz anders aus. Also da hatte man schon das Gefühl, was hat man eigentlich gelernt? Und ich habe, also Regelstudienzeit sind 5 Jahre. Da hat es aber natürlich geholfen, dass man während des Studiums schon als Werkstudent in dem Bereich gearbeitet hat. Also das kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja, wichtiger Punkt. Oder eben vorher auch mal ein Praktikum, ne? Oder während des Studiums ein Praktikum.
Auf jeden Fall. Gab es auch viele, die es gemacht haben. Aber es gab eben auch viele, die ja zum Beispiel gesagt haben, naja, ich arbeite lieber bei Kaufland oder Ähnliches. Die zahlen halt gut. Mhm. Kann ich auch verstehen. Ja. Vielleicht auch Leute, die selbst ihr Studium finanzieren. Die müssen dann vielleicht auch aufs Geld schauen. Aber meine Empfehlung wäre tatsächlich, lieber was in dem Bereich zu machen. Das kann nur helfen.
Unbedingt, ja, kann ich voll verstehen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du hast gerade schon eine wichtige Formulierung, glaube ich, gesagt. Entwerfender Architekt, hast du gesagt. Ist das so ein bisschen ein anderes Tätigkeitsfeld als das, wo du tätig bist? Oder habe ich das jetzt irgendwie zu dolle gehört?
Nee, das stimmt schon. Und so wie es in der Serie damals auch gezeigt wurde, stellen sich das auch viele so vor. Der Architekt ist der sitzt halt nächtelang an seinem Papier, macht Entwürfe, zeichnet und die sollen es dann irgendwann werden und dafür soll sich jemand entscheiden und das Geld dafür geben. Genau, das ist so diese Vorstellung, die man tatsächlich hat. Die hatte ich ja auch.
Ich fühle mich direkt ins Wohnzimmer von Ted Mosby zurückversetzt.
Ja, so also verraten sich manche Jahrgänge. Ich weiß gar nicht, ob jüngere Jahrgänge diese Serie überhaupt...
Jüngere werden es nicht kennen, aber meine Hörerschaft ist bunt gemischt. Also es werden definitiv welche dabei sein, die es kennen.
Okay, sehr gut.
Okay. Aber irgendwie musst du ja dann drauf gekommen sein, dass du in diesen anderen Bereich gekommen bist. Wie war das? Zufall? Weiß auch nicht, wie kam das?
Also das war so ein bisschen Zufall, aber auch ein bisschen, war ich quasi leid. Also man muss sagen, in jedem Semester hat man eben dieses Entwurfsfach, was das Hauptfach ist. Und ich hatte jetzt 5 Jahre das studiert und jedes Jahr zweimal diesen Kurs. Für mich war das irgendwann zu viel. Ich dachte mir, das muss jetzt eigentlich nicht sein, so ewig lang immer gebuckelt vor dem Rechner zu sitzen und Linien zu klicken. Das soll sich jetzt nicht zu negativ anhören, aber da muss man halt auch so der Typ für sein. Und ich dachte mir so, ja, nach 5 Jahren, das war schon eine schöne Erfahrung. Ich habe viel gelernt, aber ja, würde auch gerne mal sehen, wie es in der Realität aussieht. Und dann gab es tatsächlich auch am schwarzen Brett der Uni, machen ja auch viele Architektenbüros Werbung für sich. Und da habe ich dann eine Ausschreibung gesehen, habe mich darauf beworben und bin dann zufällig in einem Bereich gelandet, von dem ich nie wusste, dass es den gibt. Und habe dann da so meine Erfahrung gemacht und habe dann, während ich diese Erfahrung gemacht habe, auch die anderen Bereiche gesehen in dem Büro, die es noch gibt. Mhm. Und so bin ich dann am Ende in diese Bauüberwachung eingerutscht. Und ja, Eigentlich habe ich mich da schon drin verliebt, in meinem, zumindest im Architektenbereich jetzt.
Ja, siehst du, ich liebe das. Ich habe ja noch gesagt, ich bin der Meinung, die Leute mögen eigentlich ihre Jobs und du hast das so schön jetzt gerade gesagt, dass du dich da rein verliebt hast. Dann erzähl uns doch mal, wie jetzt dein Alltag so aussieht, dass man sich wirklich mal vorstellen kann, wenn man deinen Job machen würde, wann geht's morgens los? Wie sieht so ein Tag aus? Nimm uns einfach mal mit.
Okay, dann zieht mal eure Bauschuhe an. Also ich bin täglich auf Baustellen, ne? Das muss man halt auch sagen, weil das ist so mein tägliches Brot. Das ist das, was ich am Ende machen soll. Ne? Das Haus soll am Ende genau dort stehen, wo der Bauherr möchte, dass es steht. Und das soll dann eben auch so stehen, wie er es möchte. Und ja. Deswegen bin ich eigentlich täglich um 8 vor Ort. Also, aber in dem Bereich gibt es so eine Art Gleitzeit. Das heißt, man kann schon aussuchen, in welchem Zeitraum man kommen will. Aber leider muss man sagen, die Handwerker, die stehen sehr früh auf und fangen sehr früh an zu arbeiten. Also meistens sind Baustellen schon so ab 7 Uhr besetzt. Und es wäre ratsam, eigentlich dann auch schon um 7 parat zu sein, falls Fragen aufkommen oder ähnliches. Ich habe es aber geschafft, dem so ein bisschen zu entkommen. Und das schafft man auch ohne so extrem früh aufzustehen. Cool. Also so viel dazu. Okay. Genau, und dann Baustellen, ja, das ist, muss man ja auch sagen. Ich meine, jetzt haben wir gerade Januar und Minusgrade. Da können Baustellen auch mal ziemlich unbequem sein. Mhm. Regen, Schnee, Kälte. Genau, aber irgendwann.
Dunkelheit,
genau, stimmt. Aber irgendwann ist ja auch mal ein Dach gebaut und dann ist man auch häufiger drin. Ne? Irgendwann ist dann auch die Heizung aktiv. Aber man ist eben viel draußen. Genau. Das ist so das eine. Und dann hat man natürlich auch viel Kontakt zu den Firmen. Ne? Man muss ja, es stellen sich ja andauernd Fragen, wie irgendwas hergestellt werden soll, weil irgendwas nicht richtig geplant ist oder ähnliches. Das heißt, man hat eben viel menschlichen Kontakt auch. Was auch ziemlich gut ist.
Okay. Und da verstehe ich so ein bisschen dann auch das Zusammenwirken quasi, weil du hast natürlich das Architekturverständnis oder so, kannst die Pläne alle lesen. Du hast sie nicht selber gezeichnet oder entwickelt, aber du kannst sie deuten und interpretieren. Ne? Und deswegen stehst du für Fragen quasi parat.
Ganz genau, ja. Und man muss ja auch sagen, also es kommen natürlich dann auch Leute auf dich zu, die halt 3 Jahre, sage ich jetzt mal, Tischler gelernt haben. Ne? Und das hab ich ja nicht gelernt. So, das heißt, er ist in seinem Fach mir deutlich überlegen. Aber er sieht vielleicht nicht das große Ganze oder welche Arbeiten danach noch stattfinden werden. Und dafür werden wir dann gebraucht, weil wir sind sozusagen so ein bisschen die Schnittstelle. Ne, dass alle Berufe, die an dem Bau des Hauses beteiligt sind, halt auch zusammenwirken und dass es nicht holprig wird, ne, und zu keinen.
Ja, so Reibungen kommen, ja, ne, oder Reibungsverluste. Genau. Irgendwie der eine macht das und der andere macht den nächsten Schritt nach einer anderen Logik und dann passt es nicht.
Genau, und Verzögerungen auch, ne, die sind.
Ich finde das richtig gut, dass du da, ich muss gerade echt schmunzeln und nochmal nachgucken, weil ich hatte auch mal einen Zimmerer da. Und das war genauso ein Thema, über das wir gesprochen haben, wie wichtig das ist, dass die verschiedenen Projektabschnitte oder so dann aufeinander abgestimmt sind. Also die verschiedenen Akteure, die da unterwegs sind. Und jetzt habe ich tatsächlich jemanden da, der das auch so ein bisschen mitmanagt, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
Genau, dafür sind wir eben da. Wir sind, wie ich schon gesagt habe, so eine Art Schnittstelle. Ne? Das ist ja auch, der Tischler muss jetzt auch nicht unbedingt wissen, was danach ihm kommt. Ne? Er muss sich auf seinen Job konzentrieren, dass er den richtig macht. Und alles Weitere übernehmen wir dann. Ne? Das ist eben nicht holprig.
Ja, genau, das hat er auch gesagt.
Oft haben Architekten so ein bisschen, wie soll ich sagen, die schleppen das so mit sich, dass viele denken, man ist so hochnäsig und respektiert andere Berufe nicht. Das versuche ich ein bisschen den Leuten auszutreiben, also ne, irgendwie viel Respekt an den Tag bringen und schön freundlich sein.
Das heißt, genau, einer alleine kann es ja nicht. Also von daher finde ich auch immer, da braucht keiner von allen, die da unterwegs sind, hochnäsig sein, weil es funktioniert nur gemeinsam im Projekt. Ich finde es total spannend zu hören. Auch für diejenigen, die sich vielleicht mit dem Berufsbild auseinandersetzen und die, genau wie du gerade beschrieben hast, sagen, ja, aber ich will nicht immer so viel vorm PC sitzen und ich will auch nicht immer nur Zeichnungen und Planungen machen. Man kann nach dem Architekturstudium eben auch sowas machen wie du und ist dann ganz schön viel unterwegs und mit verschiedensten Menschen zusammen.
Auf jeden Fall. Es ist also sehr viel zwischenmenschlicher Kontakt.
Okay, und dann sind wir jetzt auf dieser Baustelle unterwegs. Ich finde das herrlich, dass du sagst, zieht euch die Bauschuhe an, weil genau sowas braucht man im Podcast. Man hat ja schließlich keine Bilder, also muss man sich sie selber malen. Und dann sind wir jetzt auf so einer Baustelle unterwegs und es kommt irgendwie immer mal einer auf dich zu, hat eine Frage oder du checkst irgendwas. Und ist das so quasi, wie der Tag vergeht, oder gibt es auch noch andere Elemente, irgendwie Meetings oder halt doch mal PC-Arbeit? Ich vermute, auch du kommst nicht drum rum.
Das stimmt, ja. Nein, das ist natürlich nicht alles. Ne? Man bekommt dann auch irgendwann Rechnungen auf den Tisch, weil auch die Firmen, die auf den Baustellen arbeiten, die wollen ja auch mal bezahlt werden. Und der Bauherr, das heißt der Geldgeber, der will ja auch, der verlangt auch von dir, dass du dann überprüfst, ob das alles seine Richtigkeit hat.
Und das macht ihr auch.
Ja, na klar. Und da ist man dann viel am Rechner und muss auch mal Rechnungen prüfen, manchmal teure Rechnungen. Also da gehen manchmal schon größere Geldsummen auf dem Papier über den Tisch. Genau, sowas. Aber man schreibt auch viele E-Mails. Man fühlt sich manchmal auch so ein bisschen als Anwalt, weil gerade in der heutigen Zeit sichert man sich viel ab. Das heißt, ganz, ganz viel geht über Mailverkehr. Und na klar, ich bin auch einen Großteil meiner Zeit am Rechner, das muss ich halt auch sagen. Aber zwischendurch eben mal diese Bewegungen auf den Baustellen, es tut gut und ist auch gesund. Genau. Was ich noch vergessen habe, ist, dass man auch, weil du ja sagst, Meetings auf Baustellen, ist es auch so, dass man wöchentlich meistens eine Bausitzung hält. Genau, und das ist dann so der Tag, an dem sozusagen alle Firmen, die auf der Baustelle sind, gemeinsam ein Meeting haben, und da geht man dann gemeinsam alle Punkte durch, weil man ja dann doch viele Schnittstellen mit anderen Firmen hat. Und das ist dann auch meistens so der Tag, an dem man vieles schafft oder viel klären kann. Das ist dann aber auch der anstrengende Tag, ne, wo man halt auch viel redet und protokollieren muss, etc.
Oh ja.
Aber das gehört dazu, und das macht diesen Job eben auch so facettenreich, ne? Dass man diese Schreibtischarbeit hat, man ist viel unterwegs, aber genau, man hat eben auch diese Zusammenkünfte, wie du sie nennst, Meetings.
Okay. Ja, und man muss, glaube ich, auch Komplexität aushalten können, ne? Weil es klingt schon sehr, sehr vielfältig, was da so alles bei dir zusammenläuft, ne? Oder was du so alles im Blick behältst. Also ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen strukturiert sein, und wenn du, ne, du hast ja viel Kontakt mit den Leuten, dann kannst du natürlich auch nicht unter Stress auf einmal dann dich im Ton vergreifen, sondern musst da irgendwie einen kühlen Kopf bewahren. Ne? Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
Genau, und man hat auch nicht immer eine Antwort parat. Ich sind wir mal ehrlich, man kann ja auch nicht alles wissen. Man bekommt es ja auch im Studium nicht alles beigebracht, was der Dachdecker machen muss, was der Bodenleger machen muss. Das eignet man sich alles an, so.
Das ist ja eh generell so ein Thema, dass die meisten, also egal ob Ausbildung oder Studium, aber wenn sie vor dem Abschluss stehen, dann sagen sehr viele, ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts gelernt oder ich habe nicht das gelernt, was ich brauche. Und es ist einfach so, vieles muss man im Job dann auch lernen. Das, was du da machst, natürlich mit jedem Jahr hast du mehr Erfahrung, kannst Dinge anders einschätzen, anders einordnen. Das kommt halt, ne? Aber irgendwo muss man ja anfangen. Okay, aber ich glaube, ich kann mir ganz gut was unter deinem Alltag vorstellen, und es ist wieder so ein Beruf, wo es einfach super vielfältig ist. Ne? Also auch bei dir gibt es nicht den einen Tagesablauf und so läuft jeder Tag dann ab, sondern das hängt, was weiß ich, von den Projekten und so weiter ab. Und ich nehme mal an, dass es dadurch, wo du arbeitest, also wo du angestellt bist oder falls du selbstständig bist, auch wurscht, dadurch kommt dann immer wieder auch das nächste Projekt, oder du hast wahrscheinlich auch mehrere Baustellen, die du gleichzeitig betreust, könnte ich mir vorstellen, ne?
Das ist auf jeden Fall so, also es kommt immer auf die Größe der Projekte an, aber das ist auf jeden Fall auch ein richtig guter Punkt, und zwar, dass es immer Projektarbeit ist. Das heißt, man hat eigentlich nie so wirklich dieses Monotone, weil tatsächlich jedes Projekt ist ja anders. Und es kann auch passieren, dass man mal einen Wohnungsbau macht oder einen Krankenhausbau oder Bürobau. Also das heißt, man wird eigentlich nie so wirklich genau dasselbe Projekt nochmal erleben.
Ja, was ich jetzt noch ganz spannend fände, wenn du uns so ein bisschen noch erzählen könntest, ich muss doch nochmal zu diesem üblichen Architektur- oder Architektenbild kommen, was ich irgendwie so habe. Aber wie sieht oder gibt es überhaupt den klassischen Architekten, die klassische Architektin, oder habe ich mir das völlig falsch vorgestellt?
Das gibt es wirklich. Also so dieses Ted Mosby-Bild, das findet tatsächlich statt. Das ist aber tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil. Wenn man Architektur so als ganzes Spektrum sieht, dann macht das vielleicht ein Drittel aus.
Siehst du, knapp ist nicht. Und kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das sonst so aussieht?
Ja, dann, da läuft es tatsächlich dann so ab, dass man so eine Skizzenrolle hat. Ne? Das ist wie so ein ganz, ganz dünnes Papier, was man aufrollt. Und da macht man immer schnell seine Skizzen. Wenn man schnell eine Idee hat, kann man schnell was abpausen oder so. Ja, und dann wird es irgendwann auf Papier gebracht und zur Präsentation. Man baut auch Modelle. Also eben genauso das, was wir beide jetzt zum Beispiel in dieser Serie auch gesehen haben. Genau, präsentiert dann auch und hofft dann irgendwann, dass es die Jury sozusagen überzeugt. Und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl für einen Architekten, dann halt eben auch mal so einen Wettbewerb gewonnen zu haben. Aber es passiert halt relativ selten, weil der Wettbewerb auch so groß ist. Ja, es gibt viele Mitkonkurrenten, die ja auch alle super Entwürfe machen und ja, es gibt einfach sehr viel Konkurrenz. Aber diesen Bereich gibt es auch. Und dann gibt es noch diesen Detailzeichner-Architekten. Ne? Das sind dann so die, die zwischen dem Entwurfsplaner, den ich gerade beschrieben habe, ist und mir, der eben so ein bisschen ins Detail geht. Wenn man jetzt sich überlegt, so der Entwurf ist so klassisch 1 zu 500er Maßstab oder 1 zu 200er. Und der detailzeichnende Architekt, der geht dann schon viel tiefer ins Detail. Der muss dann schon wissen, wo werden hier Anschlüsse sein, was werden die Probleme sein. Und das sind dann sozusagen die Pläne, die ich dann auch auf der Baustelle brauche. Also man sieht, wir hängen alle viel miteinander zusammen. Aber das heißt nicht immer, dass jedes Büro auch, man nennt es Leistungsphasen, dass jedes Büro eben alle Leistungsphasen hat. Manchmal muss man mit anderen Büros zusammenarbeiten.
Ah, das finde ich, also du, für dich ist das jetzt wahrscheinlich total kalter Kaffee, ne? Aber für mich öffnen sich hier 15 Augen gerade, weil ich habe nie so genau drüber nachgedacht. Architekturstudium war für mich irgendwie nicht immer im Berufswahlspektrum mit drin. Das heißt, das, was ich kenne ich irgendwie aus dem Fernsehen, aber diese, wie hast du es gerade genannt, Leistungsspektren oder
Leistungsphasen heißt es.
Phasen. Das prägt diesen Beruf so ein bisschen. Und wenn du der Entwurfsarchitekt, hier ist er nochmal.
Entwerfender
Architekt. Ja. Ne, das ist dann quasi der Ted Mosby, der wirklich sich quasi kreativ mit Inspiration etwas ausdenkt, eine Skizze macht, ein Modell davon baut und sich dann bewerben muss, weil was auch immer gebaut werden muss, das wird von irgendwem finanziert. Das heißt, es gibt dann in der Regel irgendwie so ein hey, Architekten, ihr könnt euch hier mit euren Projekten bewerben und der das coolste, auch günstigste, was weiß ich, was Projekt macht, der kriegt den Zuschlag. Und das ist so ein Teiljob von, den man nach dem Architekturstudium quasi machen könnte.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn dieser Architekt sozusagen den Zuschlag bekommen hat, dann wird weitergeschaut, welche Büros sind denn in der Lage, das jetzt tatsächlich auch zu entwerfen, also tiefer ins Detail zu gehen und das zu realisieren.
Und das macht nicht unbedingt der.
Nee, das macht nicht unbedingt. Nee, der macht das nicht. Aber das machen vielleicht das Kollegen von ihm, die in dieser Leistungsphase arbeiten oder ein ganz anderes Büro. Ja. Weil es gibt ja auch Büros, die spezialisieren sich eben genau nur auf dieses. Ne?
Okay, verstehe. Und das heißt, wenn du im Studium dann irgendwann merkst, okay, diese Phase macht mir besonders viel Spaß oder bei dir war es dann so nach 5 Jahren jedes Jahr entwerfendes Projekt zu machen, irgendwann war so, okay, reicht jetzt. Mhm. Aber man findet für sich raus, welche Phase macht mir vielleicht am meisten Freude. Und dann gibt es eben das, was wir gerade beschrieben haben, mit dem kreativen Entwerfenden, aber dafür auch eben viel, sag ich mal, so eine Art Druck, sich auf Dinge bewerben zu müssen. Und wenn deine Projekte halt nie genommen werden, dann ist es irgendwie ein doofes Gefühl. Dann gibt es noch einen dazwischen. Das ist der, der wirklich das Detailzeichnen macht, hast du, glaube ich, gesagt.
Mhm, genau.
Der kriegt quasi, ne, der ist dann vielleicht nicht ganz so kreativ, weil der kriegt schon mal die Skizze, wo es hingehen soll, aber der macht daraus dann etwas Umsetzbares.
Ganz
sozusagen.
Genau, ganz genau.
Ah, und das, und die letzte Phase ist,
ja,
achso, sorry,
sag. Nee, genau, und du merkst, je weiter du jetzt voranschreitest, desto weniger wird es in der Uni auch gelehrt. Das heißt, in der Uni hat man meistens so dieses, ne, diesen Entwurfsarchitektengedanken. Und das wird, das sage ich mal, jetzt so grob geschätzt, sind schon so 60-70% in der Uni.
Ja.
Und dann gibt es diese tiefgreifenden Wahlpflichtkurse, für die man sich bewerben kann. Da geht es dann schon so ins Detail, und das ist jetzt das, was du jetzt beschrieben hast, ne? Der das sozusagen, der diesen Entwurf realisierbar macht, ne? Und in Form von tiefergreifenden Details. Und dann eben die Leistungsphase, in der ich arbeite, diese Bauüberwachung, die nahezu gar nicht gelehrt wird.
Weil man es auch schwer lehren kann, ne? Da müsste man ja dann quasi, oder das kannst du dann wirklich durch, wie du gesagt hast, ne, so Werkstudentenjob oder langes Praktikum oder so, weil du musst einfach ja hin, ne?
Genau.
Musst die Praxis erfahren.
Ganz genau, ja.
Krass, okay, das wusste ich nicht. Ich hoffe, dass die Zuhörer das nicht alle schon wussten. Für mich war das neu, und das finde ich extrem wichtig zu wissen, wenn man sich für so ein Architekturstudium interessiert. Also, dass man einfach mal gehört hat, da gibt es so verschiedene Bereiche, wo man auch seine Stärken ja unterschiedlich einbringen kann.
Genau.
Interessant, hat mir schon was gebracht hier, die Folge.
Ja, es ist so, also für mich ist es tatsächlich selbstverständlich, aber so selbstverständlich ist es eben nicht. Und deswegen hatte ich es auch vergessen zu erwähnen. Das merkst du ja auch, ist ja gar nicht so unwichtig.
Nee, also genau, aber das ist, finde ich, wunderbar. Dann das ist halt deine Welt, in der du lebst, und für dich ist das selbstverständlich. Und ich bin aber froh, dass wir es jetzt noch so rausgefiltert haben. Und tatsächlich geht mir auch durch den Kopf, dass ich, glaube ich, eine Freundin habe, die in dieser ersten Phase tätig ist. Das heißt, ich, die quatsche ich doch mal an, dass man vielleicht noch so eine Follow-up-Folge aufnimmt, um wirklich mal, also würde mich jetzt einfach interessieren, weil ich finde das, was du erzählt hast, total spannend. Und ich bin froh, dass man mal eine ganz andere Facette vom Architekten kennengelernt hat, als was ich so auf dem Schirm hatte. Das war super spannend. Also vielen Dank, und du hast es vor allen Dingen auch so erklärt, dass man, finde ich, so ein bisschen mitgeht quasi auf deiner Baustelle und sich das vorstellen kann.
Ja.
Und vielleicht dann zum Abschluss noch eine Bemerkung von mir, weil mir das immer am Herzen liegt und ich das vorher recherchiert hatte. Es macht ja nun mal nicht jeder Abi, das heißt, es steht nicht für jeden zur Debatte, an die Universität zu gehen. Herzlichen Glückwunsch, super Podcasterin, die das in den letzten Minuten des Podcasts sagt. Irgendwie muss ich die Info noch nach vorne packen. Man kann durchaus ja auch in das Tätigkeitsfeld, wo du unterwegs bist, über eine Ausbildung kommen. Wie ich gelernt habe, gibt es die Ausbildung zum Bauzeichner oder zur Bauzeichnerin, die man mit, also mindestens Realschulabschluss machen kann, vielleicht auch schon darunter, wenn man sich vernünftig bewirbt. Und dann kann man sich nochmal weiterbilden. Es gibt da die Möglichkeiten, nicht den Meister, sondern den Techniker, die Technikerin zu machen, und damit haben auch wieder den Zugang zum Studium. Und das wollte ich einfach nochmal so gedroppt haben, dass es eben auch diesen Weg gibt. Und ich weiß nicht, ist der Beruf des Bauzeichners dir mal begegnet in deinem Lebensweg?
Ja, wichtiger Hinweis. Ja, tatsächlich. Ich habe zwei Freunde, mit denen ich jetzt auch noch viel mache, die haben mit mir zusammen studiert. Ja, und die haben die hatten eine Bauzeichnerausbildung und haben sich dann fürs Studium entschieden. Genauso muss man sagen, Tischler auch, also auch generell handwerkliche Berufe, die können, man kann ja mit einem handwerklichen Beruf ja auch noch seine Hochschulreife nachholen. Und ganz ehrlich, diese handwerklichen Berufe, die sind uns, sage ich mal, Schulbankdrücker, Abiturienten auch weit voraus, wenn es jetzt um meinen Beruf geht, ne?
Ja, weil dann haben wir nämlich diesen Praxisaspekt, ne, den du im Nachhinein dir holen musstest, den haben die halt vorher schon.
Ganz
und
genau.
Baustelle und so weiter. Ja, okay, das finde ich auch nochmal einfach richtig, richtig wichtig zu betonen. Es gibt halt wieder alle möglichen Wege. Okay, also ich habe alles gefragt und noch viel mehr, als ich vorher wusste, dass ich es fragen würde. Für mich ist da echt viel Licht ins Dunkel gekommen, und ich kann mir vorstellen, warum das für viele auch echt so ein Traumberuf ist, aber auch gerade mit den Dingen, die du heute beschrieben hast. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Das war richtig spannend. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank. Wenn euch noch Fragen gekommen sind, dann immer her damit. Auf Instagram gibt's auf jeden Fall noch ein paar Bilder dazu. Und dann könnt ihr gerne auch kommentieren und mir Fragen stellen, wenn wir noch irgendwas nicht besprochen haben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend oder Tag, wann auch immer ihr das hört. Und bis zur nächsten Folge.
Danke, ciao.